Deutschlandfunk.
DLF Magazin.
Ampel vor der Wahl, der Anschlag in Trier und die Landespolitik, ratlose Hotspots, wie die Landkreise in Sachsen gegen die Pandemie kämpfen und wie türkische Rechtsextreme in Deutschland Einfluss gewinnen wollen. Zum DLF Magazin begrüßt Sebastian Brandau, herzlich willkommen. Am Dienstag hat in Trier ein Mann einen Geländewagen zur Mordwaffe umfunktioniert, in der Fußgängerzone 5 Menschen getötet, viele weitere verletzt. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe von der SPD hat in sehr emotionalen Worten versucht zu erklären, was nicht zu erklären ist. Neben dem Oberbürgermeister nimmt eine andere Politikerin aus Trier bei der Verarbeitung des Traumas eine wichtige Rolle ein. Ministerpräsidentin Malu Dreyer, ebenfalls von der SPD. Sie ist die beliebteste Politikerin in Rheinland-Pfalz und bekannt für ihre Nähe zu den Menschen. In ihrer Ampelkoalition jedoch war es zuletzt turbulent zugegangen. Eine grüne Ministerin hatte ihren Rücktritt erklärt. Und das kurz vor den Wahlen im kommenden März. Am Wochenende nun halten die Regierungsparteien SPD und Grüne ihre Parteitage ab, hybrid und digital, mit Listenaufstellungen und programmatischen Beschlüssen. Das wäre üblicherweise die Gelegenheit, den politischen Gegner zu attackieren. Doch der Anschlag stoppt den Wahlkampf, noch bevor er richtig begonnen hat. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann berichtet.
Wir trauern mit den Angehörigen der Toten.
Gemeinsam stehen Malu Dreyer, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin von der SPD, und Christian Baldauf, ihr Herausforderer von der CDU-Opposition, vor der Porta Nigra, dem Wahrzeichen von Trier, seit 2 Tagen Gedenkort mit Kränzen und Kerzen. Baldauf schwer zu erkennen hinter der Gesichtsmaske. Dreyer darf den Mundschutz abnehmen, um dem Entsetzen über die tödliche Amokfahrt Ausdruck zu verleihen.
Gleichzeitig weiß ich, dass kein Wort den Verlust und das Leid der Menschen, die betroffen sind, lindern kann.
Sie trifft den Ton, sagen Anteilnehmende später. Angesichts von Grauen und Trauer ist die Landesmutter gefragt. Malu Dreyer füllt die Rolle aus, ohne bemutternd zu wirken. Was sie ihren Mitbürgern jetzt mit auf den Weg gebe, fragt ein junger Fernsehjournalist, die Trierin. Hatte er etwas Salbungsvolles erwartet, dann enttäuscht sie ihn.
Den Trierern muss man, glaube ich, gar nichts mit auf den Weg geben. Sie haben schon eindrücklich gezeigt, wie sie solidarisch zu den Angehörigen stehen. Jetzt sind die Tage der Trauer und des Schmerzes, aber ich bin ganz sicher, dass die Trierer und Trierinnen die Lebendigkeit dieser Stadt auch in Zukunft wieder genauso gestalten werden wie in der Vergangenheit auch.
Dreyers Parteifreund und Innenminister Roger Lewenz kündigt indes an, die Polizeipräsenz in rheinland-pfälzischen Innenstädten zu verstärken. Nicht, weil es Anhaltspunkte für weitere Gewalttaten gäbe, sondern um der schockierten Bevölkerung zu zeigen:
Wir sorgen für Sicherheit mit allem, was wir einsetzen können.
Lewenz ist Landeschef der SPD und wäre auf dem Parteitag am Wochenende zuständig für den Eröffnungsangriff beim Corona-bedingt verzögerten Wahlkampfauftakt. Doch er und Malu Dreyer als sichere SPD-Spitzenkandidatin werden die Attacke gegen die CDU und deren Herausforderer bald auflassen.
Die übliche Wahlkampfauseinandersetzung wird in Zeiten, wo die Toten noch nicht mal beerdigt sind. Das ist mit mir nicht zu machen. Attacke fällt Freitag und Samstag aus.
Der Wahlkampf pausiert in diesen Tagen und vielleicht profitiert davon die Ampelkoalition, denn SPD und Grüne hätten sich durchaus auf heftige Gegenattacken von CDU und AfD einstellen müssen. Vor 2 Wochen hatten Umweltministerin Ulrike Höfgen und Umweltstaatssekretär Thomas Griese zum Jahresende ihren Rückzug angekündigt. Die beiden grünen Politiker hatten Ministerialbeamte ohne Ausschreibung und Beurteilung befördert. Willkürlich und grob rechtswidrig urteilte zunächst das Oberverwaltungsgericht Koblenz mit Blick auf die Einzelfälle. Der Südwestrundfunk aber deckte auf, dass die vermeintlichen Einzelfälle verbreitete Praxis waren. Mit Anne Spiegel fand sich schnell eine kommissarische Nachfolgerin für Höfgen. Die künftige Doppelministerin ist auch grüne Spitzenkandidatin für die rheinland-pfälzische Landtagswahl im kommenden März. Erwartungsgemäß kündigte Spiegel an, in ihrem Zusatzressort aufzuräumen.
Heißt, dass man da genau drauf schauen wird. Wir werden natürlich auch mit dem Personalrat sprechen. Und das Ziel ist natürlich, klar, uns auch um dieses Thema zu kümmern jetzt.
Fehler eingestanden, Mängel beseitigt, schneller Neustart. Das soll das Signal sein. Schädlich fände Spitzenkandidatin Spiegel, wenn sich die Partei derzeit mit sich selbst beschäftigen würde. Die Amokfahrt, die Pandemie, die Klimakrise, sie verlangen Antworten. Dahinter verschanzen sich die Grünen, die zu Oppositionszeiten stets über den roten Filz der Regierung Beck wetterten. Heute ist Christian Baldauf von der CDU Oppositionsführer und knöpft sich die Beförderungspraxis der gesamten Ampelkoalition vor, nimmt dabei gern auch die Frontfrau ins Visier. Malu Dreyer, seit 2013 Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, verbucht die höchsten Beliebtheitswerte. Die SPD-Wahlkampfstrategie lautet daher schlicht Malu wählen. Mit der Frage, ob auch Dreyer als Gutsherrin agierte, pariert der CDU-Herausforderer diese Strategie.
Wir haben auch vernommen, dass im Sozialministerium, als Frau Ministerpräsidentin Dreyer noch die Verantwortung hatte, ebenfalls nicht rechtmäßig die Beförderung vorgenommen wurde. Dazu muss sich jetzt die Landesregierung erklären.
Genauere Auskunft verlangt die CDU mittels einer großen Anfrage.
Die Beantwortung der großen Anfrage, die obliegt dem Innenminister, der fürs Beamtenrecht zuständig ist. Und ich werde die Antworten, ich glaube, vom Termin her in der nächsten Woche geben.
So Roger Lewenz, Chef des Innenressorts. Müsste der Sozialdemokrat das heikle Thema nicht auf dem Parteitag zur Debatte stellen?
Also Sie glauben doch nicht, dass ich mir meine Agenda von dem der Bevölkerung nahezu unbekannten Herrn Baldauf diktieren lasse. Also ich bin Innenminister, ich bin Landesvorsitzender der stärksten Partei, die seit 30 Jahren regiert. Die Agenda bestimme ich schon selbst.
Kontert Lewenz. Doch drei Jahrzehnte SPD heißen auch, der Vorwurf roter Filz steht erneut im Raum.
Nee, der steht noch nicht im Rauch. Es steht eine Behauptung im Raum. Oder haben Sie schon einen Beweis von Herrn Baldauf?
Den Stoff für Beweise oder Gegenbeweise hat der Innenminister ja noch nicht vorgelegt. Die Antwort auf die große Anfrage nämlich. Die gibt es fristgerecht, wiederholt Lewenz kämpferisch.
Und dann wird man sehen, was von den angeblichen Vorwürfen noch übrig bleibt.
Bleibt etwas übrig, dann hat die Ampel mit ihrer hauchdünnen Mehrheit ein Problem. Vor allem die Rheinland-Pfalz-SPD. Nur mit einer Spitzenkandidatin ohne Makel könnte sie sich noch einmal vom schwachen sozialdemokratischen Bundestrend absetzen. Fantastische 36% plus, erklärt Wahlkampfstratege Lewenz für seine SPD zum Ziel.
Die SPD über 30%. Aus Rheinland-Pfalz berichtet unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann. Im Frühjahr und im Sommer, da wirkte die Corona-Karte in Deutschland teilweise so, als gäbe es noch so etwas wie Ost und West. Mit den Hochburgen und Hotspots im Westen und im Süden, aber in Sachsen zum Beispiel, da blieb die Zahl der Fälle vergleichsweise gering. Gerade in den ländlich geprägten Regionen gab es kaum Fälle. Und während in anderen Bundesländern die Städte reihenweise im Sommer ihre Weihnachtsmärkte absagten, legte die Stadt Dresden noch Ende September, das ist gut 2 Monate her, die Hygienekonzepte für den beliebten Striezelmarkt vor. Der ist längst abgesagt wie alle anderen Veranstaltungen. Dresden hat eine Inzidenz weit über 200. Noch schwieriger allerdings ist die Lage in den sächsischen Landkreisen, von denen gleich mehrere seit Wochen in den Top 10 der Corona-Zahlen, wenn man es so nennen will, vertreten sind, mit Inzidenzen teilweise über 500. 450 hat der Landkreis Görlitz ermittelt, in dem Zittau liegt. Oberbürgermeister der Stadt an der Grenze zu Tschechien und Polen ist Thomas Zenker, Vertreter der Wählergemeinschaft Zittau kann mehr. Ihn habe ich vor der Sendung gesprochen und gefragt, wie die Corona-Lage in seiner Stadt derzeit aussieht.
Es ist einfach so, dass die Zahl der Fälle, die jetzt nicht mehr nur die sogenannte Infektion haben und entsprechende Quarantäneverordnungen, sondern eben auch diejenigen, die erkranken, so gestiegen ist, dass es sich zunehmend herumspricht und endlich mehr Menschen nicht mehr nur aus Erkenntnis handeln müssen, sondern leider aus Erfahrung handeln.
Das heißt, wie ist die Situation bei Ihnen in den Krankenhäusern in der Region? Wie ausgelastet sind die Intensivstationen?
Wenn man die gesamte Oberlausitz betrachtet, gibt es da vielleicht noch eine differenzierte Lage. Aber bei uns in Zittau, in Ebersbach, in Weißwasser und in Görlitz haben wir eine erschreckend hohe Zahl. Das geht so weit, dass bereits auch schwer auf der Intensivstation liegende Menschen verlegt werden mussten, wobei man das normalerweise vermeidet. Aber die Krankenhäuser sorgen natürlich dafür, dass auf den ETS auch ein bisschen Platz noch für irgendwelche Unfälle oder Ähnliches bleibt.
Welche Erklärung haben Sie für den Anstieg der Corona-Zahlen in Ihrer Region in den vergangenen Wochen, Monaten?
Wenn wir ganz ehrlich sind, aufgrund der nicht ausreichenden Testkapazitäten würden die Zahlen vermutlich noch höher gehen, wenn man das alles durchtesten könnte, sodass ich es wirklich nicht gut erklären kann. Man versucht es mit einer kleinen Hilfe, dass man sagt, das ist sehr klischeehaft in meinen Augen. In Tschechien und Polen waren die Zahlen hoch, die sind dann zu uns rüber geschwappt, weil die Menschen im Sommer aufs Freudigste miteinander gefeiert haben in vielen guten Bierkneipen an diversen Seen etc. Aber das ist mir zu einfach, weil wir haben inzwischen Dezember. Was jetzt auch viele Leute gern machen, ist, dass sogenannte Corona-Leugner dafür verantwortlich sind, dass sich das noch schneller verbreitet, was mit den Demonstrationen besonders in Leipzig ja auch scheinbar eine Bewandtnis haben könnte. Nur leider habe ich nicht das Gefühl, dass es ausgerechnet diejenigen Leute trifft, die da dagegen protestieren, sondern alle. Und deswegen kann ich nicht konkret einen Strich ziehen von dem Punkt, wo es losgegangen ist und an dem Punkt, wo wir es erkannt haben.
Das heißt, Sie würden sagen, diejenigen, die bei Ihnen, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nach wie vor Woche für Woche demonstrieren, dabei die Maskenpflicht nicht einhalten, die spielen gar nicht so eine große Rolle.
Ich weiß ja jetzt nicht, wer wann welche Erkrankung hat, das steht mir nicht zu. Da sind wir in Deutschland mit der Datenschutzlage auch hart dagegen vorgegangen, an vielen Stellen solche Informationen rauszugeben. Ich erlebe nur täglich, wie wir im Krisenstab der Stadtverwaltung verschiedene Situationen bewerten müssen. Ich habe das Glück, im Kreistag Görlitz zu sitzen und dort auch im Gesundheitsausschuss, also dort auch ein paar Informationen mehr zu bekommen aus den Kliniken. Ich bin Aufsichtsräten drin, wo Gesellschaften sich mit dem Thema beschäftigen müssen. Es ist einfach auf allen Ebenen der Gesellschaft angekommen. Und auch im Kinderalter, genauso wie im Seniorenalter, haben wir diese Probleme und wir wissen, dass es natürlich auf der Hand liegt, das ist auch keine medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnis, wem es vorher schon nicht so gut ging, aus welchen Gründen auch immer, für den ist die Situation weitaus gefährlicher und das ist selbstverständlich in den Altenheimen besonders gefährlich.
In Sachsen gelten jetzt in den meisten Landkreisen, wenn ich das richtig verstanden habe, gelten wieder Ausgangssperren. Die Liste der triftigen Gründe, doch rauszugehen, die ist allerdings recht lang. Das wird auch kritisiert. Dazu gehört zum Beispiel das Einkaufen im Nachbarkreis. Sind die Regeln aus Ihrer Sicht ausreichend, um die Zahlen überhaupt wieder in diese Richtung 50 zu bekommen, dass die Gesundheitsämter überhaupt eine Chance haben, die Ansteckungswege nachzuvollziehen?
Also ich muss ganz klar sagen, dass die Regeln im ersten Moment an vielen Stellen Dinge geregelt haben, wo ich sage, ja, ich verstehe jeden, der in der Weihnachtszeit gerne einen Glühwein trinkt, ich gehöre dazu. Aber dass man in der Zeit jetzt vielleicht versucht, all das zu vermeiden, wo sich Menschenansammlungen finden, dass man das nicht mehr zulässt, ist bedauerlich, aber das tragen mehr Leute, als ich es erwartet habe. Was ein bisschen schwieriger ist, es gibt an vielen Stellen Unzulänglichkeiten in den Regelungen, die aber nicht aus den Regelungen herreichen, sondern es gibt sehr wenig Gesetze, die nun tatsächlich jede Einzelsituation regeln. Dass das von den Menschen erwartet wird, hilft uns auch nicht weiter. Die Liste, die Sie vorhin genannt hatten mit den triftigen Gründen, die ist hart erkämpft im Frühjahrs-Lockdown. Wir sind eine Region, die sehr, sehr sportorientiert ist und die Menschen müssen irgendwas mit ihrer Freizeit tun und haben auch Bedürfnis danach, so dass sie sich da zum Teil sehr stark dafür eingesetzt haben. Und wir haben als Kommunen und als Bürgermeister auch an mehreren Stellen versucht, da mitzuhelfen, gute Regelungen zu finden. Also, dass man beispielsweise im Umkreis des eigenen Wohnumfelds spazieren gehen kann, unter der Voraussetzung, dass man natürlich vermeidet, zu eng mit anderen Menschen irgendwas zu tun. Das ist für mich ein Gewinn in der Entwicklung dessen, was passiert ist. Dass man einkaufen gehen kann, ist im Moment eine zweischneidige Angelegenheit, denn reden wir nicht drum herum, das Weihnachtsgeschäft ist unglaublich wichtig für den Handel. Und das passiert natürlich jetzt eingeschränkt und wir wissen auch noch nicht, wohin das am Ende führen wird, weil in diesen kleinen Städten, die wir hier haben, die sehr wichtig sind auch für die Umgebung in der Versorgung, haben wir trotzdem eine ganze Menge von Menschen, die in ihren Geschäften keine gigantischen Umsätze fahren und auf das Weihnachtsgeschäft unglaublich angewiesen sind. Insofern ist es ein ambivalentes Verhältnis.
Sie sitzen im Kreistag des Landkreises Görlitz. Sie sind Oberbürgermeister einer großen Kreisstadt. Das ist die zweitgrößte Stadt in einem Landkreis in Sachsen. Wie zufrieden sind Sie mit diesen Maßnahmen der vergangenen Wochen insgesamt? Beziehungsweise würden Sie sagen, Sie hatten sich als Oberbürgermeister eigentlich einheitlichere Vorgaben gewünscht?
Ich habe mich sehr unpopulär gemacht im Frühjahr bei einigen Leuten, weil ich das schon sehr früh gesagt habe, dass ich mir doch eine Ausgangssperre vorstellen könnte, weil ich mit Freunden in Süddeutschland und in Italien telefoniert hatte, was also Amtskollegen sind, die zum Teil mit sehr hoher Emotionalität mir berichtet haben, was in ihren eigenen Teams oder in ihrem Freundeskreis passiert ist. Inzwischen sind wir genau wieder an der Stelle und wenn wir uns überlegen, dass im März ein Lockdown bereits an der Tagesordnung war, die Zahlen heute bedeutend höher liegen, dann sind die Maßnahmen heute weniger scharf als die, die wir damals hatten. Die Situation des Föderalismus in Deutschland macht es natürlich nicht so einfach, den Menschen das alles zu verstehen, warum im Nachbarland etwas anders ist. Und wir haben natürlich mehrere Grenzsituationen in unserem Landkreis. Wir haben im Norden ein anderes Bundesland, im Osten einen anderen Staat, im Süden auch einen anderen Staat. Da gibt es viele Vergleichbarkeiten. Und es gibt einfach viele Menschen, die aufgrund ihres eigenen Nicht-Akzeptieren der Situation Wege und Gründe suchen, warum alles anders sein müsste. Und in der Situation ein ausgewogenes Maß zwischen der notwendigen, ja sagen wir wie es ist, der notwendigen Härte von Ordnungsbehörden und der notwendigen Toleranz aufgrund von Lebenssituationen zu finden, das halte ich für unglaublich schwer. Und deswegen bin ich mit Vorwürfen vorsichtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass es immer ein bisschen dauert, bis Politik, und ich gehöre ja dazu, es sich wagt, Unpopuläres auch durchzusetzen. Also Unpopuläres in den Raum zu stellen, um zu abzuwarten, wie die Diskussion sich entwickelt und dann zu entscheiden, was man daraus macht, halte ich für den falschen Weg.
Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der hatte sich lange als Verfechter eines eher lockeren Umgangs gegeben. Das Eigenverantwortung, hat er sehr oft gesagt, das scheint nicht aufgegangen zu sein. Und jetzt hat er sogar angekündigt, sollten die Zahlen nicht weiter sinken, noch drastischere Maßnahmen, etwa nach den Ferien die Kitas nicht wieder zu öffnen. Halten Sie das für unausweichbar letztendlich?
Wir reden bei uns von einer Inzidenz von 443. Man muss kein Mathematiker sein, um sich vorstellen zu können, was das für eine Vervielfachung bedeuten kann. Also da gebe ich ihm absolut recht.
Zittau liegt im Dreiländereck und gerade Tschechien hatte sehr hohe Inzidenzraten, hat dann einen sehr harten Lockdown verhängt. Der endet heute nun und so wie ich das verstanden habe, öffnen jetzt wenige Kilometer von Ihnen entfernt unter anderem wieder die Kneipen in Tschechien. Inwiefern könnte das auch für Sie, für die Region wieder zu einem Problem werden?
Ich hoffe, dass es nicht zu einem Problem für die Tschechen wird. Reden wir überhaupt nicht mal drum herum. Wir haben eine grundsätzliche Situation, die sagt, man braucht triftige Gründe, um aus dem Haus zu gehen. Selbstverständlich ist das wohlschmeckende tschechische Bier kein triftiger Grund, um aus dem Haus zu gehen. Aber wir sind ein ländlicher Raum. Sie kriegen so eine Situation nur sehr schlecht kontrolliert, bin ich mir sehr sicher. Insofern hoffe ich es sehr, dass es weder für die Tschechen noch für uns zu einem Problem wird, sondern dass die Vernunft siegt. Also ich mache mir da schon Sorgen, das hören Sie mir ja an.
Für die Region war es ja auch ein Schock, dass Tschechien und Polen die Grenzen geschlossen haben. Halten Sie das auch wieder für denkbar? Im Frühjahr war das ja so.
Die Region ist an vielen Stellen so vernetzt, dass sie sich gegenseitig sehr deutlich braucht. Einerseits als Kunden für den Handel, andererseits Arbeitskräfte wandern durch alle drei Regionen. Also vor dem Hintergrund war es für uns sehr schwer im Frühjahr dort einfach zu sagen, ja, das ist deren Recht, denn wir waren sehr stark betroffen. Und jetzt fragen wir uns schon, wer schützt wen am besten durch welche Maßnahme. Also es ist eine wirklich traurige Situation, muss ich anerkennen, dass ich mich eigentlich immer darüber freue, wenn Mediziner, Virologen, aber auch Leute, die die Wirtschaft im Auge haben oder die das soziale Leben im Auge haben, wenn die sich zusammensetzen und versuchen, Wege zu finden und nicht immer nur alles in der öffentlichen Beurteilung gut oder schlecht geredet wird.
Sagt Thomas Zenker, Oberbürgermeister von Zittau. Das Gespräch haben wir am Mittag aufgezeichnet. Abstand halten, das ist eine der Corona-Grundregeln. Doch was, wenn das nicht geht? In dieser Woche gab es Meldungen aus Sri Lanka, wo es in einem Hochsicherheitsgefängnis zu einer Revolte mit mehreren Toten gekommen war, nach einem Corona-Ausbruch. Auch in deutschen Justizvollzugsanstalten hat sich das Virus immer wieder ausgebreitet, denn auch dort ist es mit Mindestabstand schwierig, schon allein in geteilten Zellen. Aber auch Beamte haben sich infiziert und jeden Tag kann das Virus potenziell wieder in die Justizvollzugsanstalten kommen. Und mit der zweiten Welle hat sich die Zahl der Infektionen in einigen Ländern wieder erhöht. Justiz ist Ländersache, weswegen die Situation sehr unterschiedlich geregelt wird. Und während kurzfristig erlassene Besuchsverbote die Resozialisierung erschweren, versuchen Gefangene in einigen Regionen dauerhaft Verbesserungen zu erkämpfen. Timo Stuckenberg.
Die Justizvollzugsanstalt Dresden, Mitte Oktober. Rund ein halbes Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie haben die Leiterin der JVA und die sächsische Justizministerin UnternehmerInnen und die Presse eingeladen, um durch die Werkshallen zu führen und so hoffentlich an Aufträge für die Gefängniswerkstätten zu kommen.
Also es wird geliefert sozusagen?
Der Kunde hat das geschickt, wir haben geguckt, ja, können wir machen, und dann kommt er her, sucht sich Möbelstoff aus und dann arbeiten wir das komplett auf.
Knapp anderthalb Monate später ist es mit der vermeintlichen Normalität in den Gefängnissen wieder vorbei. 21 Bedienstete und 20 Gefangene gelten Anfang Dezember allein in Sachsen als Corona-positiv. In ganz Deutschland sind mit Beginn der zweiten Infektionswelle wesentlich mehr Corona-Fälle hinter Gittern bekannt geworden als in der ersten Pandemiephase. In einer Frankfurter JVA infizierten sich laut Medienberichten 26 Inhaftierte, in der bayerischen JVA Kaisheim mussten 30 Bedienstete in Quarantäne. Wie das Virus in die Anstalten gelangt ist, lässt sich nur selten zurückverfolgen. Mit steigenden Infektionszahlen draußen wächst jedoch das Risiko, dass Bedienstete, Lieferanten oder BesucherInnen das Virus einschleppen. Einmal drinnen gilt das Infektionsrisiko wegen der beengten Verhältnisse als besonders hoch. Die sächsische Justizministerin Katja Mayer von den Grünen schreibt Mitte November einen Brief an die Rechtsausschussmitglieder im Sächsischen Landtag, der dem Deutschlandfunk vorliegt.
In der Justizvollzugsanstalt Dresden wurden am 10. November 2020 die Abläufe aufgrund eines nicht mehr rückzuverfolgenden Infektionsgeschehens bis zum 25. November 2020 erheblich eingeschränkt. In diesem Zusammenhang musste ein sofortiger Aufnahmestopp verhängt werden. Zudem wurde die Besuchsdurchführung ausgesetzt.
Ausnahmen von dem Besuchsverbot gab es nur in dringenden Fällen. Christine Gräbsch ist Professorin für Recht der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Dortmund und leitet das Strafvollzugsarchiv, das auch Inhaftierte berät. Viele meldeten sich aktuell nicht aus Sorge vor einer Infektion, sondern wegen der von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Einschränkungen im Haftalltag, die mit dem Infektionsschutz begründet werden.
Bei vielen Einschränkungen hat man sehr stark den Eindruck, dass man die Gunst der Stunde genutzt hat, um Dinge zu tun, die man sonst auch schon gern getan hätte. Also so wie Lockerungen streichen, Besuche streichen und solche Sachen, die aber im Strafvollzug das Wesentliche für die Gefangenen sind.
Dabei gefährdeten solche Einschränkungen das eigentliche Ziel des Strafvollzugs, die Eingliederung in ein straffreies Leben. Lockerungen, wie zum Beispiel zeitlich begrenzte Ausgänge, sollen den Gefangenen ermöglichen, Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen und vielleicht sogar Wohn- und Arbeitsplatz für die Zeit nach der Haft zu finden. Wegen der Pandemie sind sie in fast allen Ländern stark eingeschränkt.
Und wenn sie das nicht dürfen, dann passiert eben das, von dem man seit Jahrzehnten jetzt sagt, dass es nicht mehr passiert. Es passiert aber ständig, nämlich dass Gefangene einfach mit der Tasche am letzten Tag ihrer Strafe vor der Tür stehen und überhaupt nicht wissen, wo sie wohnen sollen, wo sie arbeiten sollen, mit wem sie kommunizieren sollen, wie sie einen Fahrkartenautomaten bedienen und erst recht nicht, wie sie mit dem Smartphone umgehen und das Internet nutzen und so weiter und so fort.
Smartphone und Internet spielen für die Gefangenen der bayerischen JVA Straubing im Alltag keine Rolle. Selbst telefonieren ist die Ausnahme. Das dürfen sie nur in dringenden Notfällen, etwa bei Todesfällen. So streng wie in Bayern wird die Telefonkommunikation in keinem anderen Bundesland reguliert. Und mit zunehmender Isolation durch die Corona-Maßnahmen vergrößert sich das Problem für die Gefangenen. Sie haben jetzt rund 25.000 Unterschriften für eine Gesetzesänderung gesammelt. Toni Schuberl ist rechtspolitischer Sprecher der Grünen, der größten Oppositionspartei im Bayerischen Landtag, und hat die Petition im Besucherzentrum der JVA entgegengenommen.
Es gab eine Regelung in Straubing, dass diejenigen, die keinen Besuch bekommen, alle 2 Monate 20 Minuten telefonieren durften. Und das ist viel zu wenig, um überhaupt Kontakt zur Familie zu halten, um die Bindungen zu den Kindern zu halten. Und das ist sehr belastend, weil natürlich, wenn man dann aus dem Gefängnis kommt, dann braucht man ein stabiles soziales Umfeld. Da braucht man wieder Familie, in die man zurückkehren kann. Und wenn das zerstört worden ist durch die Haft, dann ist natürlich auch die Resozialisierung gefährdet und damit auch Gefahr für die innere Sicherheit.
Zum Ausgleich für weniger Besuchsmöglichkeiten hat das Bayerische Justizministerium erlassen, dass die Gefangenen länger telefonieren dürfen. So gesehen, sagt Schuball, könne die Pandemie auch längst überfällige Veränderungen anstoßen.
Ich denke schon, dass es ein bisschen Katalysator ist, weil die mussten eine Kompensation machen. Einfach Besuchszeiten einschränken oder unmöglich machen, ohne das zu kompensieren, das wäre wahrscheinlich ohne Unruhe in den JVAs nicht möglich gewesen. Und ob man die jetzt wirklich wieder vollständig zurückfahren kann nach Ende von Corona, da gibt es natürlich Zweifel.
Er will die Petition in den Rechtsausschuss im Landtag einbringen. Er geht jedoch davon aus, dass die Regierungsparteien, CSU und Freie Wähler, den Antrag ablehnen werden. Die längeren Telefonzeiten blieben für die bayerischen Gefangenen so eine Corona-bedingte Ausnahme. In Sachsen will das Justizministerium, wie schon zu Beginn der Pandemie, Platz für Quarantänebereiche hinter Gittern schaffen. Der Haftantritt für bestimmte Freiheitsstrafen von bis zu 3 Jahren und Ersatzfreiheitsstrafen wurde daher aufgeschoben. Allein von März bis August dieses Jahres betraf das rund 3.800 Strafverfahren. In der JVA Dresden sind Besuche mittlerweile wieder möglich. Mit Maske, Trennscheibe und Kontaktverbot. Bis zur nächsten Quarantäne.
Über Corona im Justizvollzug berichtete Timo Stuckenberg. Wenn der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte zur Arbeit fährt, nimmt er gern das Rad. Es gibt diverse Videos davon im Internet, wie Rutte im Hemd, die Tasche am Lenker angehängt, entspannt durch die Straßen radelt. Die Niederlande gelten als Fahrradland, das aber war nicht immer so. Es wurde politisch vor einigen Jahrzehnten entschieden, denn letztlich profitieren alle davon, wenn mehr Menschen aufs Rad steigen. So erklären es die dortigen Verkehrsplaner. Die Leute, sie steigen nicht aufs Rad, weil sie die Umwelt besonders schützen wollten, sondern weil es die bequemste Art der Fortbewegung sei. Und dafür müsse man dann eben die Voraussetzungen schaffen. In Deutschland muss man nicht unbedingt durch den Berliner Verkehr zum Reichstag radeln, um festzustellen, dass die Radverkehrsanlagen hier durchaus noch Nachholbedarf haben. 445 Menschen sind 2019 auf dem Fahrrad ums Leben gekommen, knapp 90.000 wurden verletzt, oft weil die Infrastruktur schlecht ist. Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, der mit dem Millionengrab Autobahnmaut, hat aber jetzt auch die Fahrradpolitik entdeckt und legt einen konkreten Masterplan vor, wie Deutschland schnell auf das Niveau der Niederlande kommen kann, investiert dafür jedes Jahr Milliarden von Euro. Nein, halt stopp, das dann doch nicht. Sein Ministerium fördert erst einmal 7 Fahrradprofessuren für den Zeitraum von maximal 5 Jahren. Die erste davon ist jetzt an der Hochschule Ostfalia in Salzgitter besetzt worden und unser Niedersachsen-Korrespondent Dietrich Mohaupt ist dort vorbeigefahren.
Jana Kühl hat in Kiel Geografie, Soziologie und öffentliches Recht studiert, später dann zu nachhaltiger Mobilität im ländlichen Raum geforscht. Mit ihren Lehrveranstaltungen an der Ostfalia will sie in erster Linie Studierende der Fachrichtungen Tourismusmanagement bzw. Stadt- und Regionalmanagement für den in Deutschland ganz langsam einsetzenden Bewusstseinswandel in Sachen Fahrradverkehr sensibilisieren.
Wenn man jetzt in die Medien schaut, dann sieht man das Thema vermehrt und auch heiß diskutiert. Das heißt, es lässt sich nicht einfach mehr wegdrücken, es muss ausgehandelt werden. Und man sieht ja auch vielfach, dass Radverkehrslösungen vermehrt auch in die Praxis umgesetzt werden. Und Radverkehrsplanung angegangen wird. Also es tut sich was, aber es ist noch nicht vieles selbstverständlich, so wie es vielleicht sein sollte oder könnte.
Da sind offenbar noch die berühmten dicken Bretter zu bohren. Radverkehrsmanagement ist auch Überzeugungsarbeit, betont die Professorin, denn der angestrebte Wandel verlange die Abkehr von vielen fest verankerten Denk- und Handlungsmustern.
Es verändert sich etwas Althergebrachtes, nämlich die Dominanz der Automobilität und das unhinterfragte Selbstverständnis dafür, dass man einfach überall mit dem Auto hinkommt und dass das Auto immer Priorität Nummer eins hat und das bröckelt jetzt oder fängt an zu bröckeln.
In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover zum Beispiel, wo seit gut einem Jahr der grüne Politiker Belit Onay Oberbürgermeister ist. Im Wahlkampf hatte er für eine autofreie Innenstadt bis 2030 geworben. Kürzlich hat er persönlich an einer Hauptverkehrsstraße im Süden Hannovers erste provisorische Markierungen für eine von insgesamt 12 geplanten neuen Velorouten auf den bereits vorhandenen Radweg gesprüht. Diese Routen sollen künftig sternförmig aus den Randbezirken Hannovers in die Innenstadt führen. Für ihn sei das Fahrrad ein wesentlicher Eckpfeiler der Mobilitätswende, so Belit Onay. Deshalb
braucht es eine gute Einladung, eine nachhaltige Einladung für Menschen, aufs Rad umzusteigen. Das bedeutet sichere Wege, gute, schnelle Wege, wo man gut von A nach B kommt und vor allem Wege, auf denen man sich wohlfühlt. Und diese Velorouten sollen genau das umsetzen und das Provisorium soll schon mal einen ersten Akzent setzen in der Stadt.
Vorerst wurden nur Markierungen auf Radwege gemalt und Hinweise zum Routenverlauf an Laternenpfähle geklebt. Auf erstmal 4 der geplanten Velorouten. Immerhin, ein Anfang, findet Jana Kühl.
Aber natürlich darf es nicht bei dieser Symbolpolitik bleiben und nicht dabei bleiben, dass man jetzt medienwirksam irgendwas inszeniert. Es muss am Ende zu etwas Funktionierenden führen.
So richtig funktionieren soll das Velorouten-Netz in Hannover spätestens in 10 Jahren. Kostenpunkt rund 10 Millionen Euro. Die Strecken sollen dann auch auf bereits ausgewiesenen Fahrradstraßen verlaufen, wobei genau die eigentlich nichts weiter als halbgare Kompromisse seien, kritisiert Dirk Hilbrecht vom ADFC Hannover. Das Problem wird bei einer Testfahrt auf einer der provisorischen Velorouten schnell deutlich.
Sie sehen schon, wir müssen jetzt hier ausweichen auf die linke Seite, weil rechts zugeparkt ist in der Fahrradstraße, fahren jetzt hier eigentlich im Gegenverkehr. Hier jetzt ein Auto in der Ausfahrt, wartet dankenswerterweise. Und gleich die nächste Engstelle, hier ist dann an beiden Seiten zugeparkt. Und da vorne kommt dann schon Gegenverkehr, wo man jetzt mal gucken muss, wie man sich gleich einigt, weil genug Platz für alle ist hier in dieser Fahrradstraße nicht.
Genau darum geht es. Wer bekommt künftig was vom zur Verfügung stehenden Verkehrsraum ab? In Hannover, einer nach 1945 als geradezu beispielhafte Autostadt wieder aufgebauten Metropole, seien die später gebauten Radwege und Fahrradstraßen längst nicht mehr zeitgemäß, findet Dirk Hilbrecht.
Das ist Infrastruktur aus den 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Und das ist für das, was wir brauchen, damit wir mehr Fahrradverkehr bekommen, einfach nicht ausreichend. Hier muss es zu grundlegenden Umverteilungen kommen, zu einer grundlegenden Umwandlung von Verkehrsraum, sodass er für Radfahrer wirklich gut nutzbar ist. Und bei dieser Diskussion, da stehen wir jetzt maximal ganz am Anfang.
Umverteilen, das ist immer noch ein echtes Reizthema. Das hat die jüngste bundesweite Diskussion über die sogenannten Pop-up-Radwege wieder gezeigt. Die Härte, mit der teilweise gerade über diese auch pandemiebedingten verkehrstechnischen Experimente diskutiert wurde, hat auch Radverkehrsmanagement-Professorin Jana Kühl überrascht.
Man darf es ja auch immer noch nicht aussprechen, dass man unter Umständen dem Autoverkehr etwas wegnimmt und dass man es neu aufteilt. Also diese Debatte ist ja noch längst nicht abgeschlossen. Es ist gerade überhaupt mal die Idee entstanden, Straßenraum neu aufzuteilen und es würde durchaus Sinn machen, das Bestehende zu überdenken und nicht als festgeschrieben zu betrachten.
Zu diesem Denkprozess gehöre übrigens auch der Blick auf unsere Nachbarn, die Niederlande zum Beispiel. Im Gegensatz zu Deutschland mit seiner systemrelevanten Autoindustrie sei dort Verkehrspolitik unter ganz anderen Vorzeichen möglich und auch schon erfolgreich umgesetzt worden.
Da war es eher pragmatisch. Radverkehrsförderung ist günstiger als Straßenausbau für den Autoverkehr. Wir machen das jetzt mal und wir machen das konsequent. Und man hat ja die ganze Siedlungsplanung danach ausgerichtet, dass es eben mit dem Fahrrad bequemer ist als mit dem Auto. Und da gab es nicht die Gegenwehr, weil diese Selbstwahrnehmung als Automobilnation überhaupt nicht so verwurzelt ist, wie es in Deutschland ist. Dementsprechend ist es halt einfacher, andere Wege zu gehen.
Wie diese Wege aussehen könnten, wohin sie am Ende führen, dafür hat auch Jana Kühl keinen Masterplan in der Schublade. Neue Konzepte müssten aber neben dem Fahrrad auch den ÖPNV und Fußgänger stärker berücksichtigen und zur Kenntnis nehmen, dass es ganz ohne Auto wohl nicht gehe.
Grundsätzlich ist meine Vorstellung aber, dass wir davon wegkommen, immer nur monomodal Auto zu denken, sondern dass wir es irgendwie hinkriegen, auch andere Verkehrsformen mitzudenken. Und das genauso selbstverständlich, wie wir das momentan fürs Auto tun.
7 Professuren für die Fahrradforschung Dietrich Mohaupt hat die erste davon in Niedersachsen besucht. Sturmbrigade 44 nennt sich eine rechtsextreme Gruppierung, die Bundesinnenminister Horst Seehofer in dieser Woche verboten hat. Die Sturmbrigade oder Wolfsbrigade nahm Bezug auf SS-Verbrecher und den Nationalsozialismus, genau wie 2 weitere Organisationen, die Seehofer in diesem Jahr verboten hat. Ganz andere Bezüge hat die rechtsextreme Gruppierung, um die es jetzt gehen soll. Die sogenannten Grauen Wölfe sind türkische Rechtsextremisten, die aber in vielen Ländern Europas agieren. Frankreich hat sie im November verboten. Das fordern nun für Deutschland auch eine Art sehr große Koalition im Bundestag, Union, SPD, FDP und die Grünen. Bis zu 10.000 Anhänger haben die Grauen Wölfe in Deutschland. Seit Jahren stehen sie unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Doch längst besteht ihre Strategie nicht mehr nur aus Präsenz auf der Straße. Was also könnte ein solches Verbot überhaupt bewirken? Luise Sammann ist der Frage nachgegangen.
Die Männer, die sich an einem sonnigen Herbsttag in München versammelt haben, um gegen die kurdische Terrororganisation PKK zu demonstrieren, tragen lederne Rockerwesten über den roten T-Shirts. Turkos MC steht darauf. Einige haben riesige Türkei-Flaggen um die Schultern gelegt, andere tragen sie als Aufnäher auf der Brust. Mein Leben für dich, mein Vaterland, brüllt ein schwergewichtiger Anführer mit kahlrasiertem Schädel auf Türkisch. Sofort fallen seine Kameraden ein, recken die Fäuste in die Luft. Zeigefinger und kleiner Finger stehen nach oben ab, Daumen, Mittel- und Ringfinger zeigen als Spitze nach vorn. Was auf den ersten Blick an einen Rockergruß erinnert, symbolisiert einen Wolfskopf und ist das Zeichen der Grauen Wölfe. Türkische Rechtsextreme, die zuletzt auch in Deutschland immer sichtbarer wurden.
Das Zentrale ist, dass man hier sehr stark eine Ethnisierung favorisiert,
erklärt der Erziehungswissenschaftler Kemal Bozay, der sich seit vielen Jahren mit der Bewegung und ihren Strukturen beschäftigt.
Das heißt, dass jeder Türke Türke bleiben soll und dass hier letztendlich auch in der Migration eine neue türkisch-nationalistische Gesinnung geprägt werden soll.
Die Integration in die deutsche Gesellschaft gilt in diesem Sinne als Verrat. Stattdessen lautet das Ziel der Ultranationalisten ein türkisches Großreich, geführt von einer sunnitisch-türkischen Herrenrasse. Minderheiten wie Kurden, Armenier, Juden oder auch politische Gegner wie Kommunisten sehen die Grauen Wölfe als Feinde. Angehörige dieser Gruppen werden immer wieder Opfer von Anschlägen in der Türkei, aber auch in Deutschland. Der Politikwissenschaftler Burak Çopur aus Essen, Experte für Minderheiten in der Türkei, warnt allerdings davor, allein auf diesen oft gewaltbereiten Flügel der Bewegung zu blicken.
Ich beobachte eine Doppelstrategie bei den Grauen Wölfen, die meines Erachtens eine Januskopfartige Bewegung sind. Einerseits hat diese Bewegung eine kriminelle Seite und andererseits ist eine legalistische Seite deutlich erkennbar bei den Grauen Wölfen.
Bereits 1996 rief der Gründer der türkischen rechtsextremen Partei MHP, der Anführer der Grauen Wölfe Alparslan Türkeş, seine Anhänger in Deutschland auf, auch hier in die Parteien einzutreten. Mit Erfolg, ist Wissenschaftler Burak Çopur heute überzeugt. Vor der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen vor 2 Monaten machte er auf mehrere den Grauen Wölfen nahestehende Politiker aufmerksam und wird dafür bis heute bedroht.
Die Unterwanderung der deutschen Parteien hat System und es sind keine Einzelfälle. Heute finden sich Graue Wölfe größtenteils in den Volksparteien CDU, SPD, aber auch zum Teil in der FDP wieder.
Diese Wölfe im Schafspelz distanzierten sich öffentlich häufig von Gewalt, sagt Çapur. Ihr Ziel sei es, die deutsche Politik bei Themen wie dem Völkermord an den Armeniern oder beim Umgang mit der kurdischen PKK zu beeinflussen und damit den türkischen Nationalismus zu stärken. Gleichzeitig versuchen sie, die deutsch-türkische Community zu erreichen und zu prägen. Vor allem junge Männer werden über Moschee- und Kulturvereine, Boxclubs oder Familienzentren angesprochen und so für die Grauen Wölfe rekrutiert. Wie das funktioniert, zeigte das WDR-Magazin Sport Inside im Sommer unter dem Titel Tatort Fußballplatz. Erzählt wurde die Geschichte des 14-jährigen, zunächst völlig unpolitischen Orhan.
Nach dem Training überreichte mir ein älterer Mann eine CD und nationalistische Literatur. Ich soll mal lesen und hören und dann sagen, was ich darüber denke. Ich las, dass die Kinder des einst mächtigen Osmanischen Reiches nun Sklavenarbeit in Deutschland verrichten müssen, schlechte Jobs bekommen, ausgegrenzt werden.
Orhan begann sich zu politisieren, verübte am Ende Brandanschläge auf kurdische Einrichtungen. Deutschen Fußballgegnern gab er bei Spielen schon bald nicht mal mehr die Hand. Dass solche Rekrutierungsstrategien bei türkischstämmigen Jugendlichen funktionieren, die oft schon in der 3. Generation in Deutschland leben, müsse zu denken geben, so der Erziehungswissenschaftler Kemal Bosay.
Sicherlich die politischen Diskurse, Debatten, Entwicklungen in den Herkunftsländern spielen hier eine sehr zentrale Schlüsselrolle. Aber letztendlich haben wir in der Migrationsgesellschaft ja auch Situationen, die dazu führen, dass auch junge Menschen immer mehr der Aufnahmegesellschaft den Rücken zukehren und radikale Vorstellungen in solchen ethnisch-nationalistischen oder islamistischen Strukturen wiederfinden.
Ein Verbot der Grauen Wölfe in Deutschland hält der Erziehungswissenschaftler zwar für dringend notwendig. Das Problem des türkischen Rechtsextremismus in Deutschland insgesamt werde es aber nicht lösen.
Denn die Grauen Wölfe werden sich dadurch ja nicht in Luft auflösen.
Sagt auch der Migrationsforscher Burak Çapur von der Universität Duisburg-Essen über die aktuellen Verbotsforderungen.
Die politische Bildung muss massiv gestärkt und ausgebaut werden. Und in Schulen müssen Fragen wie der Völkermord an den Armeniern oder die Kurdenproblematik zum festen, verpflichtenden Bestandteil des Lehrplans im Geschichts- und Politikunterricht werden. Der nationalistischen Gehirnwäsche in einigen türkischen Familien oder dem Einfluss der sozialen Medien aus der Türkei muss auch der deutsche Staat hier etwas entgegensetzen.
Der Beitrag von Luise Sammann über die rechtsextremen Grauen Wölfe und ihre Aktivitäten in Deutschland. Und nach Recherchen des ARD-Hauptstadtstudio wird das Bundesinnenministerium die Grauen Wölfe erst einmal nicht verbieten. Grund sei demnach die heterogene Aufstellung, die ein Verbot juristisch angreifbar machen würde. Und das war das DLF-Magazin an diesem Donnerstag. Alle unsere Beiträge können Sie auch noch einmal nachhören auf deutschlandfunk.de und in unserer kostenlosen Audiothek-App. Am Mikrofon war Bastian Brandau. Die Redaktion der Sendung hatte heute Melanie Longerich. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen schönen Abend noch.